Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Und wir haben endlich mal wieder ein volles Haus. Ja, Top 14, Pro de Deux und National 1 und 2. Full House kann man allerdings nicht über diesen Podcast sagen. Oskar ist krank und ihr hört es mir vielleicht auch noch an, bin noch nicht wieder ganz auf der Höhe. Aber das stehen wir gemeinsam durch. Das wird schon und dann haben wir hier bestimmt schöne 20, 30 Minuten mit französischem Vereinsrugby, denn Top 14 ist zurück, Pro de Deux, zweiter Spieltag, Pro de Deux vielleicht sogar noch ein bisschen spannender als der durchaus wirklich spannende erste Top 14 Spieltag. Die meisten, sagen wir mal, Sorgenkinder haben sich zurückgemeldet, sagen wir mal, 3 von 4 haben mal von sich hören lassen. Dafür ist ein neues dazugekommen. Aber dazu vielleicht gleich mehr. Ich würde aber mal sagen, wir fangen von hinten an. Erster Spieltag der vierten Liga. Ja, der National 2. Auch hier müssen wir ja sagen, kein Abstieg diese Saison. Die Liga wird ja drastisch erhöht von aktuell 24 auf 48 Teams. Wird eine viergleisige vierte Liga. Damit haben wir uns dann tatsächlich fast im Kreis bewegt und sind wieder bei schon fast früherem F1-Niveau, aber gut, sei es drum. Von daher lohnt es sich tatsächlich wahrscheinlich auch nur ein bisschen mehr auf die Teams zu schauen, die durchaus auf einen Aufstieg hoffen können. Werden ja in jedem Fall zwei Teams aufsteigen und relativ beruhigt am Ende aufspielen können. Einige spannende Ergebnisse trotz allem. Es ist natürlich erster Spieltag, so richtig hundertprozentig. Eine Prognose kann man nicht abgeben, aber trotzdem, ne? Nantes hat 27-23 gegen Langon gewonnen. Langon ja vorletzte Saison abgestiegen, letzte Saison bis ins Halbfinale gekommen und haben dort gegen Vienne verloren, meine ich. Ja, gegen Vienne und nicht gegen Orléans. Weiterhin durchaus eines der favorisierten Teams auf diesem Niveau. Nantes, ehrlicherweise fast ein kleines bisschen zum Aufstieg, verdammt. Man hat ein sehr teures Setup. Gute Zuschauerzahlen, muss man in aller Fälle sagen. 2.500, 3.000, das ist für Nantes gar nicht mal so schlecht. Und ich meine, auch in Nantes muss man ja sagen, kein traditionelles Rugby-Gebiet. Wenn dort fast alle Weltmeisterschaften, die in Frankreich gespielt wurden, Halt gemacht haben, kein traditionelles Rugby-Gebiet und auch, sagen wir mal, umstritten, ob das Teil der Bretagne ist oder nicht. Also ob das noch Einzugsgebiet von Wann ist oder nicht. Die Sache, die man natürlich auch wieder hier anfühlen muss, der FC Nantes, der Fußballverein, sehr stark abgestürzt, nur noch zweitklassig und die Zuschauerzahlen, auch aufgrund der durchaus unpopulären Vereinseigentümerschaft sehr abgestürzt. Also wenn man sich da die Zusammenfassung der Ligue 2 anguckt, das ist schon nicht gut. von daher mal schauen, vielleicht ist das ja auch eine Chance für das Dardanté, da ein bisschen was abzugreifen. Genf hat 23-16 gegen Florac gewonnen. Durchaus nicht überraschend. Genf sicherlich auch wieder ein Team, das nur im oberen Mittelfeld, im oberen Drittel landen wird. Mal sehr gespannt. Wie gesagt, wirft ja einige Fragen auf, aber es wäre natürlich schon sehr, sehr spannend, wenn wir ein Schweizer Team auf Drittliganiveau dann vielleicht in ein, zwei Jahren hätten. Ansonsten keines der beiden Teams sicherlich im Top-Team-Kreis, aber Derby bleibt Derby. Moléon hat 23-29 gegen Saint-Jean-de-Luz verloren. Aubenas hat relativ überraschend 40-15 gegen Nîmes gewonnen. Nîmes kommen aus einer recht enttäuschenden Saison, muss man ja durchaus sagen. Wir hatten ja immer Aufstiegsambitionen, hatten auch eigentlich oft den Kader, der da hätte mithalten können, dass Kaufmann eigentlich auch mal gut gefüllt, 3.500, 4.000 Leute, das ist schon echt anständig, was sie da auf die Beine stellen. Das ist schon ziemlich professionell, was Niem macht. Aber so langsam muss der Verein halt auch liefern, da führt kein Weg dran vorbei. Osch hat 29:35 in Tiros gewonnen, auch keine kleine Leistung, das war aus Dajan, hat 39:25 gegen das Stade Tricastin gewonnen. So viel dazu und dann kommen wir zur dritten Liga auch schon. Dritte Liga, dritter Spieltag. Wobei ich glaube, so viele wirklich spannende und überraschende Ergebnisse waren eigentlich nicht dabei, muss man sagen. Ein doch durchaus überraschender Derby-Sieg, vor allem in der Höhe sehr überraschend. Für Massy, die 42:19 in Suresnes gewonnen haben. Suresnes, die ja ganz klar Top 6, Top 4 eher als Ziel ausgegeben haben, verlieren hoch dieses Derby zu Hause. Das ist schon relativ überraschend gegen Massy, die, sagen wir mal, durchaus ein gutes Team sind, aber in meinen Augen kein realistischer Aufstiegskandidat, 3 Siege aus 3 Spielen spricht jetzt immer eine deutliche Sprache, aber ein bisschen realistisch muss man trotzdem auch sein, dass der Verein Zweitliganiveau, das haben sie wieder und wieder bewiesen, nicht stemmen kann und da vielleicht auch nicht mehr Risiko gehen sollte, als man unbedingt muss. Hatten letzte Saison ja durchaus große finanzielle Probleme, mussten ja eine Lücke von zwischenzeitlich 600.000 Euro schließen. Das haben sie gerade so geschafft. Auch für einige Sponsoren, die ursprünglich ihre Unterstützung nach der angekündigten oder potenziellen Fusion mit Suresnes zurückgezogen haben, dann doch nochmal in die Bresche gesprungen sind. Wobei man sagen muss, dass es ein bisschen geschummelt ist, weil sie haben kein Geld in dem Sinne gegeben, sondern es waren in vielen Fällen Sachspenden in dem Sinne oder Leistungsspenden, also zum Beispiel im Falle des Physioteams, die dann eben gesagt haben, naja gut, dann stellen wir das eben nicht in Rechnung. Man darf in jedem Fall gespannt sein, sowohl für Suresnes als auch für Massy, bleiben spannende Saisons. Suresnes finanziell ja ohnehin nicht auf eigenen Beinen, noch nie gewesen. Kein Verein, der sich in irgendeiner Art und Weise selbst trägt. Von daher da der sportliche Druck relativ hoch. Denn es sind ja Konsequenzen ein kleines bisschen angekündigt, dass der Präsident und man muss es ja auch so nennen, Investor mitziehen. Großzügig ist, ich vermute eher ein bisschen Investor, Mischung aus beidem, aber sicherlich mittlerweile Erfolge sehen möchte und die auch relativ klar gesagt hat, wenn es nicht mindestens eine Top-6-Platzierung wird, dann muss er sein Engagement durchaus nochmal überdenken. Wie viel davon tatsächlich wahr ist, muss man mal gucken, aber dass er gewisse Dinge überdenkt, zeigt ja eigentlich schon die Fusion Massy. Dass Suresnes ein Projekt ist, das sich nicht alleine trägt. Alleine tragen sportlich für Monomasson sicherlich kein Thema. 42 Siegen gegen Bourg-en-Bresse. Tabellenletzter, die Gäste aus der Hühnerstadt. Monomasson 42-7 Bonuspunkt, kann man nichts sagen. Orléans hat sich schwer getan gegen Marc-en-Barreuil. Auch ein Team, das Top 6 ganz klar als Ziel ausgegeben hat, bei denen das doch durchaus realistisch ist. Beide Heimspiele gewonnen, haben sich sehr, sehr schwer getan. Lagen zwischenzeitlich gut hinten, haben sich dann zurückgekämpft. 26-20 am Ende semi-souverän gewonnen, aber ich sag mal, ein kleines bisschen in beide Richtungen. Auf der einen Seite können sie natürlich sehr zufrieden damit sein, dass sie sich zurückgekämpft haben. Auf der anderen Seite gegen Marc-en-Barreuil, die ja nun wirklich kein Top-Team sind, ist es jetzt auch nicht unbedingt eines der positivsten Zeichen. Carcassonne 28-5 gegen Rouen ist, glaube ich, ein Spiel, über das man nicht weiter reden muss. Rennes-Périgueux 17-24. Schade für Rennes. Klar, sehe ich. Auf der anderen Seite, Périgueux waren unter Zugzwang, auch ein Team, das relativ klar die Top 6 als Ziel ausgegeben hat, obwohl man eine Umbruchsparsaison eingelegt hat. Hat man schon noch ein bisschen was zu beweisen, und dass man ein Rennen gewinnt, ja, ich will nicht sagen, dass es erwartet ist, aber stark erhofft, sagen wir zumindest mal. Albi hat sich auch schwerer getan als erwartet, 13:29 in Vienne gewonnen, aber Sieg mit Bonuspunkt, wie es am Ende zu erwarten war. Und Bourgoin hat das Derby gegen Chambéry 27:27 ausgehen lassen. Michael Himmern nicht mit von der Partie. Das letzte Spiel dieses dritten Spieltags gewesen. Wenig befriedigendes Unentschieden. Chambéry nicht allzu doll in die Saison gestartet, tatsächlich. Mit einem Sieg, einem Unentschieden, einer Niederlage. Die wir aber ja eigentlich, war denn ja nicht nur wir, sich selbst ja auch als durchaus als Mitkandidat auf den Aufstieg beziehen. Da muss noch ein bisschen mehr kommen, wenn das tatsächlich der Fall sein soll. Kommen wir zur Pro D2, der besten Liga der Welt. Natürlich mit einem, ich habe schon angekündigt, wilden zweiten Spieltag unter einem neuen Sorgenkit. Und das ist Agen, 14:37 gegen Brie verloren nach dem hohen Auftaktfiasko. Was war es, 40:6 oder so bei Provence Rugby? Es ist natürlich, ja, stimmt schon, wenn man sagt, das war ein, ja, nicht unbedingt leichter Auftakt für Agen, das stimmt. Trotzdem reden wir von einem Team, das sich selbst durchaus im erweiterten Favoritenkreis der Top 6 gesehen hat. Und gegen zwei Teams, die in jedem Fall in die Top 6 kommen, solche Klatschen zu kriegen, bei einem gar nicht mal so stark umgebauten Kader, schwierig. Schwierig. Genauso wie die Saison für Béziers. 43:6 haben sie in Nizza verloren. Der Aufsteiger, also nach der Auftaktklatsche bei Biarritz, nun mit der Klatsche gegen Béziers. Béziers mit dem erwarteten schwierigen Auftakt. Wir haben über einige Dinge schon geredet, dass der Kader sich nicht allzu wohl dort fühlt, dass sie jetzt noch einiges nachverpflichtet haben und nachverpflichten mussten. Neuer Trainerstab, unerfahrener Trainerstab, all das spielt mit rein, und dass wir bis je durchaus näher am oder mehr am Abstiegskampf gesehen haben als, sagen wir mal, im gesunden Mittelfeld. Zweiter Spieltag, ne? Kann alles noch werden, aber jetzt nicht unbedingt die gigantische Überraschung, dass sie stehen, wo sie stehen, nämlich weit, weit hinten. Müssten sogar auf dem letzten Tabellenplatz sein. Das ist natürlich vorletzter. Ja, Jean hat noch eine schlechtere Punktebilanz. Wie gesagt, zweiter Spieltag, es heißt alles noch nichts. Ne? Aber es ist nicht unbedingt ein vielversprechender Start für Béziers, den wir aber auch nicht erwartet haben. In Valence gab es auf der Baustelle des Georges Pompidou stark reduzierte Kapazität. Wir erinnern uns, das Stadion wird ja umgebaut. Unter anderem wird ja eine komplett überdachte zweite Gegentribüne gebaut. Aktuell ja nur die kleine, muss man auch vielleicht sagen, kleine Haupttribüne überdacht und dann der Rest um die Laufbahn rum ein unüberdachtes oder unüberdachte Stehplätze, das soll sich jetzt ändern. Da wird viel Geld sowohl von der Stadt als auch von einem Investor reingesteckt, der allerdings nicht offiziell mit dem Verein verbandelt ist, soweit ich es verstehe. Hatte ja durchaus schon mal angekündigt, dem Verein komplett neue Stadion zu bauen, und hat sie ja stattdessen für die, ja, sagen wir mal, angemessenere Variante eines Umbaus entschieden. Muss man mal schauen. Es läuft in jedem Fall. Finanziell macht es das für Valence natürlich nicht einfacher. Durfte ihr für einen guten Zeitraum ihren Zuschauerschnitt halbieren. Waren jetzt, glaube ich, bei 4.500. Sonst wären das doch gerne mal 7.000, 8.000 gewesen. Muss mal schauen, wie es weitergeht. Vor allem, wenn das Wetter dann nicht mehr unbedingt sommerliche 30 Grad sind wie am Freitag, sondern vielleicht dann doch auch mal eher 5 bis 10. Muss man mal schauen. Aurillac hat sich als eines der Sorgenkinder zurückgemeldet, hat 65, 35 gegen DAX gewonnen. Relativ eindeutig kann man, glaube ich, sagen. Nach einem Halbzeitstand von 25, 25 dann nochmal die zweite Halbzeit relativ eindeutig gewonnen. 40, 10. Der Stand der zweiten Halbzeit. Relativ überraschend, muss man schon sagen, denke ich. Nicht, dass DAX ein absolutes Top-Team ist, aber Aurillac erwartet man ja schon oder erwarten wir ja schon tief im Abstiegskampf. Von daher, ja, erstes Statement, ne? Dass man mit Aurillac, dem Zweitliga-Dino, der ist, oder die sie sind, immer rechnen muss. Trotz aller Einsparmaßnahmen, trotz verschiedener mittelmäßiger Saisons, trotz eines weiterhin verjüngten Kaders, Aurillac bleibt nicht oder wird nicht tot zu kriegen oder ist nicht tot zu kriegen. Immer sehr gespannt, vor allem wie sich der Kunstrasen im Winter auswirkt, wobei man ja sagen muss, ja, natürlich sagt man, der Kunstrasen ist eine schwierige Idee. Andere sind schon spektakulär daran gescheitert, Oedax zum Beispiel, die ja, glaube ich, sogar die ersten waren. Und ja, auch der Aurillacsche Acker, gerade im Winter, wenn dann irgendwie 2 Wochen lang 3 Meter Schnee drauf lagen, ja, natürlich gefürchtetes Feld, aber besonders heimstark war Aurillac tatsächlich die letzten beiden Jahre nicht. Das muss man auch in Fairness sagen. Ich glaube, letzte Saison hat Aurillac 3 Spiele zu Hause verloren. Schon mehr als, oder sind es 3 mehr, als man von ihnen gewohnt ist. Auch das muss man so ehrlich sagen. Von daher, mal schauen, ne? Was das am Ende heißt. Meine Kunstrasen generell, schwieriges Thema. Spieler mögen es überhaupt nicht. Ihr habt Oskars Meinung dazu ja auch schon in diesem Podcast gehört. Und er hat ja nicht Unrecht. Ne? Im Gegenteil, es ist natürlich trotzdem. Ich meine, Nabonne zum Beispiel denkt ja auch stark darüber nach, einen Kunstrasen anzuschaffen. Alle nicht professionellen Felder der Stadt werden in Kunstrasen umgewandelt, weil man einfach. Wie in Nordkatalonien auch, mit Sommer, mit Wasserrestriktionen rechnen muss und rechnet. Und das mit den Platzvorgaben der LNR einfach nicht vereinbar ist. Ne? Es ist halt einfach ein Riesenunterschied. Colomiers haben es vorgerechnet, haben gesagt, für ihren Kunstrasen, naja. Für den Naturrasen haben sie 400.000 Kubikmeter Wasser im Jahr verbraucht. Der neue Kunstrasen braucht 300 Kubikmeter. Das ist jetzt kein unwesentlicher Unterschied. Auch das natürlich in heutigen Zeiten eine Sache, die man definitiv mit einberechnen muss. Perpignan hatten ja dieses Riesenproblem auch schon, denn in Nordkatalonien durfte lange nicht gewässert werden. Und nicht nur, dass es ein absoluter Acker war, den von allen Krankheiten und Pilzen und allem drum und dran zu befreien, war ein Riesenakt. Und sie haben ja seitdem hybriden Rasen einbauen lassen, was auch eine gute Option ist, aber braucht immer noch mehr Wasser und Pflege als ein kompletter Kunstrasen. Daher das definitiv alles Kalkulationen, die man mit einbrechen muss. Man, es ist ja nicht nur das, es ist ja auch ein Kunstrasen braucht kein Greenkeeper. Ja, spart auch Geld. Kunstrasen muss nicht gepflegt werden. Oder weniger, deutlich weniger. Ich meine, auf der anderen Seite haben wir Spieler gesehen, die, ich weiß gar nicht mehr von, ob das tatsächlich Colomier, die dritte Reihe von Colomier war, der riesige, weiß gar nicht, wie man das nennt, Brandschürfwunden. Ne, Teppichbrand, Rasen, Kunstrasenbrand, die gesamte linke Gesichtshälfte hatte. Ist natürlich auch nicht schön. Auch nicht schön, apropos mal wieder zum Spiel zurückzukommen. Maxim Oltmann hat keinen Versuch gelegt. Er hat zwar hat nicht ganz durchgespielt, hat eine gelbe Karte gesehen, war aber mit von der Partie. Um der Vollständigkeit halber bei den beteiligten Deutschen zu bleiben. Tim Menzel als Teammanager von Valence Romand natürlich nicht ganz unbeteiligt an diesem Erfolg. Das wollen wir ja auch hervorheben. Oyonnax hat 47-25 gegen Biarritz gewonnen. Es war am Ende eindeutiger, als das Spiel tatsächlich war. Haben am Ende ja, trotz allen Rückschlägen noch einen Offensivbonus rausgeholt. Das ist nicht selbstverständlich, gerade nicht für Oyonnax, die ja immer mal wieder Mentalitätsprobleme hatten im vergangenen Jahr. Wobei auch das eigentlich nicht stimmt. In der ersten Saisonhälfte im letzten Jahr und in der zweiten Saisonhälfte haben sie ja dann, ich glaube, 10 Spiele, 12 Spiele in Folge. Weiß nicht, ob sie gewonnen haben, aber nicht verloren. Verdient gepunktet, aber in jedem Fall. Auch verdient und absolut verdient und absolut nicht überraschend. Und ich bin da ja auch total objektiv. Na, Bonn hat 28-26 gegen Nevers gewonnen. Mit der letzten Aktion des Spiels noch den Versuch über die Linie geschoben von Kaleb Timo. Verdient. Kann man nichts anderes sagen. Ein wichtiger erster Sieg. Hoffen wir mal, dass es nicht der einzige bleibt. Weil, ich meine, auch da, es gibt zwei Seiten jeder Medaille. Natürlich, 4 Punkte sind 4 Punkte. Aber dass man sich gegen, sagen wir mal, die nicht unbedingt Top-Teams dieser Liga so schwer tut, ist jetzt natürlich auch nicht unbedingt das beste Zeichen für den Rest der Saison, zumal ja auch wieder zwei, drei Spieler direkt verletzt ausgefallen sind. Das ist ein Thema, ja nicht nur der Pro de Deux, auch nur der Garrick hat sich das Kreuzband gerissen. Leo Colli für Bayonne direkt wieder mit einer Trage vom Platz. Gab einige schwere Verletzungen dieses Wochenende. Aber gut, gehört zum Rugby dazu. Leider. Lässt sich nicht ändern. Aber es ist natürlich ein bisschen schwierig, dass du aus fast jedem Spiel heute mit einigen Schwerverletzten rausgehst. Ja, Kunstrasen trägt natürlich zu sowas bei, den es in der Bonn nicht gibt, aber trotzdem. Naja. Montauban, spannend gemacht, 2017 gegen Grenoble. Verdienter Sieg lässt sich auch nicht, hat man ein glücklicher Sieg, aber verdient. Grenoble, die ja, sich in den eigenen Hintern treten, wenn dieses Spiel hätten nicht verloren werden müssen. Einige größere Umstellungen, die es so dort im Verein natürlich gibt. Ja, woher erste Sieg gegen Aurillac. Und das sind dann jetzt Spiele, wo man vielleicht in einem halben Jahr sagt, okay, die gewinnen sie dann auch mal, aber jetzt, Montauban verkaufen sich bis jetzt deutlich besser, als man erwartet hat. Das muss man vielleicht an dieser Stelle auch mal festhalten. Ich bin gespannt, wie lange das anhält, aber möchte ja jetzt auch nicht Montauban kleinreden oder kleiner reden als nötig. Ich meine, es ist natürlich der Punkt bleibt, sie sind keine Absteiger wie die anderen Teams in den letzten Jahren, wo man erwartet hat, okay, ne, die gehen auch wieder oben, ist nicht wie wann letztes Jahr, wo du erwartet hast, okay, ja, die werden. Montauban und wir haben ja letztes Jahr die ganze Zeit drüber geredet, steigen sie direkt in die dritte Liga mit ab. Bis jetzt sieht es nicht danach aus. Also mal schauen, was Montauban noch machen kann. Ich glaube nach wie vor nicht, dass sie ein Team für einen Aufstiegskampf sind. Das nicht. Aber wenn sie im gesunden Mittelfeld landen, dann ist das, glaube ich, für das, was die Erwartungshaltung an sie war, schon echt, echt in Ordnung. Und Colomiers hat schon wieder zu Hause gegen Provence Rugby verloren. Mit Jules Nordstadt, der knapp 50 Minuten gespielt hat gestartet. Schon im Halbfinale im letzten Jahr hat Provence ja bei Colomiers gewonnen. Und ich gucke gerade mal, ob ich es noch im Kopf habe. 28:36 müsste es gewesen sein. Diesmal ein deutlich engeres Spiel, aber Sieg. 13:18, da kann man, glaube ich, aus Sicht von Provence Rugby schon sehr zufrieden sein. Coulommiers muss das machen, was sie am besten können, nämlich Auswärtssiege holen. Zu Hause ist ja ohnehin kein sonderlich heimstarkes Team, auch das gehört zur Wahrheit dazu. Was keine Entschuldigung sein soll, aber vielleicht muss man dann eben auch mal irgendwo Abstriche machen. Coulommiers spielt ja ohnehin seit Ewigkeiten über den eigenen Mitteln. Auch das gehört so weit dazu, dass Coulommiers, man hat sie als Top-Team im Kopf, aber finanziell gibt es eigentlich gar keinen Grund, weshalb das so sein sollte. Finanziell ist das schon eher am unteren Ende des Mittelfelds, am oberen Ende des unteren Drittels. Von daher ist das an sich, enttäuschend wie es ist, sicherlich sportlich schon auch okay und erwartbar, dass das Provence Rugby so ein Spiel gewinnt. Genauso wie das Bordeaux gegen Racine gewinnt. 64:5 am Ende, die haushohe Klatsche mit vier Versuchen innerhalb einer Viertelstunde. Racine kann froh sein, dass Bordeaux danach aufgehört hat, Rugby zu spielen. Patrice Colasso trotzdem verlängert für Racine. Komisches Timing. Auf der anderen Seite wahrscheinlich wirst du deinem Trainer genau in so einer Situation den Rücken stärken. Bordeaux ist halt Bordeaux. Ne? Führt kein Weg dran vorbei. Fantastisches Spiel. 64:5 ist, glaube ich, Statement. Damit auch die Tabellenführung nach dem ersten Spieltag. Denn das einzige Team, das einen Offensivbonus geholt hat. Wird gerade viel darüber gesprochen, ob das aus Bordeaux den haushohen Favoriten auf die Meisterschaft macht, gerade bei Toulouse, die ja ein Spieler nach dem anderen verlieren, Ramos weg, unter anderem ist halt meine, vieles ist geschuldet. Toulouse hat ja das Problem, dass das Salary Cap, die internationalen Kredite, das System wird zur kommenden Saison umgestellt und das Salary Cap oder der Cap-Platz von Toulouse sinkt halt einfach, weil man aktuell hat man ja internationale Kredite für 15 Spieler für Frankreich. Die hat man sicherlich im nächsten Jahr auch noch, aber es wird dann halt progressiv für jeden Spieler weniger. Wir haben die Änderungen ja schon mal in einer Folge besprochen. Daher muss man auch einfach Spieler abgeben. Man muss ja auch einfach sagen, dass die Regeln eingeführt wurden, um Toulouse zu schwächen. Das gehört so weit dazu. Von daher mal schauen, dass das letzte Hurra, dieser Angriff dieses Teams, das in dieser Form wahrscheinlich das letzte Mal, letzte Saison so auf dem Feld stehen wird. Natürlich werden sie auch in den kommenden Jahren immer noch das beste Team haben, aber in dieser Konstellation und das schaffen wollen, was noch keiner geschafft hat, nämlich 5 Titel in Folge. Und ich glaube, ich spreche für jeden Rugby-Fan, wenn ich sage, bitte nicht. Es wäre schon sehr, sehr enttäuschend, so spektakulär wie der Rugby von Toulouse ist, wäre es so sehr, sehr schön, wenn es nicht Toulouse Nummer 5 wäre in Folge. Es hat bis jetzt keiner geschafft. Nee, nicht das große Béziers, nicht das große Toulouse der 90er, nicht der FC Lourdes. Alle haben sie vier Meisterschaften geschafft, aber 5 in Folge, das hat noch keiner geschafft. Und lass uns doch bitte dafür sein, dass es auch so bleibt, oder? Das wäre doch schon schön. Aber ich schätze, die Wahrheit ist halt auch, dass Bordeaux nicht unbedingt als der Haushoffavorit gehandelt würden. Nach diesem ersten Spieltag, wenn ich es nochmal wiederholen darf, wenn Toulouse nicht in La Rochelle verloren hätten, 30:27 am Sonntag dann. Wobei man halt auch sagen muss, Toulouse hat gut gespielt. Also es ist natürlich. Ist es bitter, dass La Rochelle oder dass sie das Spiel verlieren, ist für sie bitter. Super für Canal Plus. Auch das gehört so weit dazu, dass es sicherlich nicht gut gewesen wäre, wenn wir schon wieder am ersten Spieltag bei den beiden Top-Spielen solche Ergebnisse gesehen hätten. Oder bei beiden Spielen solche Ergebnisse gesehen hätten. Spannendes Spiel. La Rochelle gewinnt. La Rochelle hat damit, glaube ich, 6 der letzten 8 Heimspiele gegen Toulouse gewonnen. gehört auch zur Wahrheit, dass Toulouse nicht immer mit Top-Besetzung dort angereist ist. Aber das ist doch ein schönes Ergebnis für den ersten Spieltag. Wann hat 2029 in Castre verloren? Und das ohne Beteiligung von Erik Marx. Und Lyon hat sich das Leben, auch das so ein kleines bisschen Thema dieses ersten Spieltags, Lyon hat sich das Leben schwer gemacht. Hochgeführt, dann Clermont noch auf dieses 40-36 rankommen lassen und fast noch verloren. Am Ende Defensivbonus für Clermont und Lyon, die sich ja, ein kleines bisschen Sorgen machen müssen. Vielleicht, dass man solche Spiele noch fast aus der Hand gibt. Ansonsten super Leistung von Lyon, ne? Den Teil des Spiels, den sie mitgemacht haben, der war voll in Ordnung, kannst du nicht sagen. Aber naja, ein bisschen mehr Disziplin kann man, glaube ich, da in der zweiten Spielhälfte schon erwarten. Bayern hat auch fast verloren noch am Ende, 27-26 gegen Toulon, das Freundschaftsspiel. Wie gesagt, die beiden Vereine, beziehungsweise ihre Fangruppen, verbindet ja eine innige Freundschaft, entsprechend diese Spiele. Auch immer besonders schön, wenn sich da die Fanlager noch ein bisschen mehr vermischen, als sie es ohnehin tun. Bayern mit einem wichtigen Sieg müssen ja einige Zweifler, inklusive mir, ein bisschen zu schweigen bringen. Nur zur Erinnerung, ich habe Bayern als direkten Absteiger für diese Saison getippt. Dafür ist noch nicht zu spät. Aber ja, Bayern wird es weiter schwer haben. Auch verletzungstechnisch. Ne? Ich habe es gerade schon angesprochen, Leo Colli verletzt runter. Wird mindestens 3-4 Monate fehlen. Herr Schiljantjes, den man ja eigentlich schon loswerden wollte, sowieso noch mit Südafrika unterwegs. Und aktuell hat man keinen Neuner mehr mit Profivertrag. Ist auch ein Problem. Potenziell bis November. Man sieht sich die aktuell nicht in der Lage, einen Medical Joker zu verpflichten. Wir haben einen Akademiespieler befördert. Aber wenn dem was passiert, dann hast du wirklich ein Problem. Aber naja, die werden schon wissen, was sie tun. Stade Français wusste eine erste Halbzeit, was sie tun. 28-6, was der Halbzeitstand war, glaube ich. Ich meine, Stade Français Perpignan am ersten Spieltag hat ja schon eine ewige oder schon lange Tradition. Üblicherweise war die Tradition aber, dass Stade Français das Spiel mit 60 Punkten gewinnt. In diesem Fall 28-26 Perpignan nochmal richtig rangekommen, Defensivbonus. Natürlich kannst du über die verschlafene erste Hälfte reden, aber für Perpignan, dass sie diesen Charakter zeigen und sich nicht unterkriegen lassen und nicht am Ende mit 40 Punkten oder 40-6 aus dieser Partie gehen, ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig, dass Perpignan diese Saison zeigt, dass sie ein bisschen mehr können als nur Relegation gewinnen. Und Montpellier, auch das eine gute Tradition, das dritte Mal in Folge, dass sie ihr Auftaktspiel zu Hause verlieren. 19-27 gegen Pau. Wir erinnern uns, vorletzter Spieltag letzte Saison, dieses Duell zwischen Montpellier und Pau, sehr anders ausgegangen. Super Spiel gewesen, auch das ist ein super Spiel. Pau mit zwei sehr unterschiedlichen Spielplänen in der ersten und der zweiten Hälfte. In der ersten Halbzeit sehr viel mehr über den Ball gehalten, als man es von ihnen kennt. In der zweiten Halbzeit dann wieder ein bisschen mehr auf das auf die hohen Bälle gegangen, die man von ihnen vom letzten Jahr kennt. Aber insgesamt echt solide, kannst du nicht sagen. Top-Leistung. Und wichtiger Auswärtssieg. Und es zeigt eben auch, dass der Erfolg von Pro vom vergangenen Jahr nicht unbedingt nur ein Eintagsfliegen-Erfolg war. Dass Montpellier oder das Pro viel mehr so ein Ergebnis auch wiederholen kann. Wobei man natürlich auch sagen muss, Montpellier hat auch, und da sind wir wieder beim Thema Tradition, Montpellier hat nicht unbedingt eine ewig lange Vereinstradition. Ich glaube, der Verein feiert dieses Jahr dann jetzt 40 Jahre oder 40-jähriges Jubiläum. Aber Montpellier hat ein bisschen die Angewohnheit, die guten Saisons, und sie hatten eine gute Saison im letzten Jahr, Vizemeister, mit schlechten Jahren abzuwechseln, indem man durchaus auch größere Probleme, wie zum Beispiel einen potenziellen Abstiegskampf hat.
Ja, wenn wir uns das letzte Mal nach ihrer Meistersaison, sind sie im Jahr darauf oder 2 Jahre danach fast in der Relegation gegen Grenoble abgestiegen. Auch das muss man dazu erwähnen. Montpellier kann nicht 2 gute Jahre in Folge. Es gehört nicht zu ihren Stärken. Aber apropos, es gehört nicht zu den Stärken, dieses Podcasts gehört nicht einmal einen Punkt zu setzen. Aber das mache ich an dieser Stelle einmal. Ein Newsblog gibt es diese Woche nicht, denn es gab schlicht und ergreifend, außer von Transfer-News, die wir an anderer Stelle noch behandelt werden, nicht unbedingt was zu berichten. Das ist ja auch mal ganz schön. Kennt man vom französischen Rugby nicht unbedingt, aber ist ja auch mal ganz schön. Von daher hören wir euch dann nächste Woche wieder, hoffentlich mit ein bisschen mehr Stimme, vielleicht sogar 2 Stimmen. Und bis dahin wünsche ich aber trotzdem ein tolles Rugby-Wochenende und bis dahin, ciao.